Dankeschön. Es ist kurz nach 18 Uhr, meine Damen und Herren. Sie haben gesehen, die Tafel hier ist nicht darauf eingerichtet, dass wir so lange reden und diskutieren. Ein bisschen muss sie noch aushalten. Es ist jetzt der Zeitpunkt, der vorgesehen wäre für eine Podiumsdiskussion. Ich habe ganz genau ins Publikum geschaut, habe gesehen, es sind zwei Herrschaften dazugekommen. Wir begrüßen Sie sehr, sehr herzlich. Ich würde vorschlagen, dass wir den beiden ein besonderes Service bieten, nämlich, dass sie exklusiv sich informieren können über das, was heute hier alles schon besprochen wurde, und dass wir jetzt hier gleich anschließen eine große Publikumsdiskussionsrunde, denn zu der ist es heute ja noch nicht gekommen. Und dass wir dann im Anschluss vielleicht all jene, die am Podium als Diskutanten jetzt zum Schluss noch sein sollten, darum bitten, dass Sie sich mit einem Schlusswort beteiligen. Wenn das Ihre Zustimmung fände, würde ich sagen, wir machen so. Wenn jemand meint, wir sollten jetzt eine Pause machen und dann ein Publikumsgespräch anschließen, können wir es auch machen. Ich glaube, große Abstimmung machen wir nicht. Ganz große Missfallenskundgebungen sehe ich auch nicht. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir beginnen mit einer großen Fragerunde hier im Publikum. Und als erstes frage ich jemanden aus dem Publikum, die beiden Damen, die vor mir sind. Herr Hoppe, bitte, wenn Sie möchten, versuchen wir das jetzt. Ich glaube, es wird hier organisatorisch durchgeführt von der Frau Kollegin, die macht das perfekt, während wir hier weitermachen. Martina Maria Linzer und Sabrina Schifra, das sind zwei junge Damen, darf ich euch bitten, zu mir zu kommen, die eigentlich jetzt auch hier auf dem Podium sitzen hätten können, weil sie nämlich sehr viel zu berichten haben. Ihr seid in dieser Region im Einsatz. Wie kommt es dazu, was macht ihr dort?
Ja, also wir haben im August eine Woche in Nachtschivan und in Baku verbracht, in Aserbaidschan, auf Einladung von der Universität Nachtschivan, auch vom Rektor Habib Bailey, der heute eigentlich da sein hätte sollen. Wir waren dort sehr positiv überrascht, auch als junge Unternehmerinnen, als Frauen, also ernst genommen sowieso, aber wirklich auch seriös, als seriöser Projektpartner gesehen zu werden. Wir haben es geschafft, gemeinsam mit der Uni und auch mit Leuten aus der Wirtschaft und Politik drei Projekte in die Wege zu leiten. Drei EU-Projekte. Eines im Bereich Jugend in Aktion, da geht es sehr stark darum, um den interkulturellen Austausch von jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, also speziell auch Absolventen oder noch aktuell Studierende von den Universitäten. Das Projekt, das wir da eingereicht haben, ist im Bereich Jugend in Aktion und geht um Möglichkeiten auf Entwicklung in ländlichen Gebieten, ganz speziell Tourismus und Wintertourismus. Da sind wir in der Steiermark ja ganz gut situiert und können da einiges an Good Practice Beispielen weitergeben. Wenn das Ganze durchgeht, das ist jetzt gerade in der Beurteilung, würde die Delegation aus Aserbaidschan schon im März bei uns wieder zu Besuch sein in der Steiermark. Zwei weitere Projekte stehen auch am Plan, die sind aber erst Ende des Jahres einzureichen. Und da haben wir heute schon gehört vom Vorredner Thomas Grüßmann, dass es da sehr gute Möglichkeiten gibt, eben Kaukasus, Democracy, Security-Themen, Medieninformationen. Es ist ja nicht immer einfach, die eine Wahrheit zu finden, und wir wollen da schon auch ein bisschen beitragen, mit unserem Projekt da eben Frieden zu stiften und diese Konflikte, die schon so lange bestehen, einfach auch auf eine positive Ebene zu bringen.
Wunderbar, vielen Dank. Ich denke mir, das verdient einen Applaus. Junge Damen, ein junges Unternehmen, das sich engagiert. Eine Frage auch noch an Sie. Wir haben gehört, interkulturelle Probleme, die es natürlich geben kann, etc. Was die Kollegin gesagt hat, das hat so geklungen, als ob das für euch überhaupt kein Problem gewesen wäre, dort Fuß zu fassen.
Nein, das war es gar nicht. Also wir machen sehr viel internationale Projekte. Das Vorprojekt, das dazu auch in dem Zusammenhang steht, ist ein anderes Jugend in Aktion Projekt, das wir in der Ukraine durchgeführt haben, wo wir auch Teilnehmer von Aserbaidschan hatten. Jetzt morgen geht es nach Rumänien für eine Woche. Das heißt, wir sind ganz stark in diesen internationalen Netzwerken integriert. Und das Schöne ist einfach, wenn man die Leute zu sich einladet, dass man dann auch gegen eingeladen wird. Und also wir sind ganz viel im Ausland unterwegs und freuen uns wirklich über die jegliche Zusammenarbeit, und es ist wirklich fruchtbringende Arbeit, die uns sehr viel Spaß macht. Und
wir freuen uns, dass, obwohl ihr so viel im Ausland unterwegs seid, ihr heute bei uns gewesen seid. Danke vielmals. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, die Fragerunde ist eröffnet. Ein langer Tag mit viel Input, mit vielen Informationen geht zu Ende. Darf ich fragen, wer an alle, die hier auf dem Podium sitzen, aber auch Professor Mango zum Beispiel, der nicht auf dem Podium sitzt, jetzt noch Fragen hat? Bitte, jetzt gibt es die Chance. Ich habe von einer jungen Dame vorhin gehört, sie möchte unbedingt etwas fragen, aber die ist uns jetzt abhanden gekommen inzwischen. Da ist noch eine junge Dame, ich komme zu Ihnen. Ja, wir treffen uns in der Mitte. Bitte.
Ich möchte zuerst herzlich bedanken. Ich studiere seit 3 Jahren in Österreich. Und
wir gehen nach vor, Sie möchten sie ja sehen. Bitte sehr, große Überraschung, Sie kennen sie schon.
Und der österreichische Alltag ist mein Alltag geworden und ich fühle mich wie eine Österreicher eigentlich in Georgien, aber wie eine Georgierin in Österreich. Und ja, das ist meine zweite Heimatland und ich möchte mich herzlich bedanken an Österreicher, die so viel für Georgien gemacht haben, besonders an Herr Ritz und Herr Haselhüttel und überhaupt an, es sind so viele, ich kann gar nicht aufzählen und vielen Dank für so eine gute Organisation. Und ich freue mich sehr. Und zweite Sache, was ich erwähnen wollte, ich habe von Referenten sowas gehört, dass die georgische Jugendliche oder neue Generation weniger und weniger Russisch lernen oder Russisch freudig sind. Stimmt nicht. Also wir mögen immer noch russische Literatur, russische Kultur und wir lesen immer noch Russisch, wir sprechen immer noch Russisch und das ist großes Interesse von unserer Seite und mir ist deutlich klar, dass Russland immer noch unser großes Nachbarland ist.
Und viele sprechen nach wie vor und immer mehr Deutsch. Richtig. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, es gibt die Chance für weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Wer möchte noch? Bitte schön, kommen Sie nach vor.
Bitte sehr. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich komme auch aus Georgien. Ich studiere seit 2009 in Graz an der Kaukasus-Uni, JUS. Und zuerst möchte ich mich bedanken. Alle, meine Sie, für eine gute Veranstaltung durchzuführen. Und ich hätte Fragen also zu Frau Kamenczuk, aber leider sie ist gerade rausgegangen. Aber hier, also eine Frage habe ich auch zu Herr Athanasian. Ja, Sie haben uns gesagt, dass Georgien Krieg nicht mit Russland, sondern mit Abchasien und mit Ossetien hat. Meiner Meinung nach ist, dass es absolut falsch ist und dass es hundertprozentig nicht richtig ist. Und Frage, hätten Sie Ihre Meinung begründen können?
So, das ist die Frage 1. Lassen wir den Herrn vielleicht die Frage an die Frau Kamenczuk auch noch stellen, weil jetzt ist sie wieder herinnen.
Ja. Frage zu Frau Kamenczuk. Wir waren fast 70 Jahre unter Sowjetunion. Dann wir haben am 1989 Unabhängigkeitserklärung noch einmal erklärt. Wir sind noch einmal unabhängig geworden. Dann wohnen wir schon seit 1989 als unabhängiges Land. Wir haben viel zu viel Schwierigkeiten gehabt und wir lernen jetzt gerade, wie ein Land auf die Fuß stehen bleiben kann. Und Russland, einfach, ich will nicht so viel sprechen und würde ich nur eine Frage stellen.
Vielleicht nur eine kurze Frage, bitte. Ja,
kurze Frage. Die Jugendlichen können ganz gut in Georgien russische Sprache, aber ich bin sicher, dass kein einziger Junge in Russland also 10% von Georgisch nicht kann. Das ist absolut kein Problem für uns. Und zweitens, nach 2008 ist es unsere Freundschaft und Nachbarschaft wieder schwierig geworden. Wir dürfen nichts mehr nach Russland fahren, weil wir Georgien sind. Und diese zwei autonomischen Republiken, Abchasien und South Ossetien, habe ich noch, obwohl ich 25 Jahre alt bin und obwohl ich in Georgien geboren bin und bis 22 Jahre alt in Georgien gelebt habe, noch nie besucht. Und warum? Sie fragen sicher zu mir, warum? Weil ich Georgien bin, weil ich georgische Reisepass habe, weil dort bei der Abchasien und Ossetien, wo man einfahren kann, illegale Grenze Russland errichtet hat.
Gibt's da eine Frage, eine ganz konkrete? Ich glaube, es ist eine Frage, eine ganz konkrete, gestellt worden. Lassen wir die beiden einmal antworten. Ich würde nur vorschlagen, wir machen jetzt keine ganz große Politdiskussion mehr, aber die beiden, Dankeschön inzwischen, die beiden Fragen sollten wir kurz beantworten. Bitte.
Frau Kamechuk, wir wollen nicht mehr zurück nach Russland, aber wir sind immer dafür da und bereit, mit Russland ganz super und tolle Freundschaft und Nachbarschaft weiterzuhaben. Aber einfach nach 70 Jahren, nach 80 Jahren, im 21. Jahrhundert, lassen Sie uns einfach...
Das ist jetzt keine Frage, ich muss unterbrechen. Danke vielmals, wir haben verstanden, was Sie sagen wollen. Ganz kurz bitte zur Antwort.
Oops, sorry. Thank you for a comment rather than a question. Well, what can I tell? As a sociologist, I can tell you that even though you speak Russian, which is very good and quite applaudable, almost half of a young population of Georgia doesn't. And this is the result of our Georgian colleagues, Georgian partners in Georgia, who have conducted a poll in Georgia just a couple of years ago regarding that. Second issue, majority of Georgians, young Georgians, don't go to Russia. More than 80% of Georgians who are aged 24 and less have never been to Russia. This is not true. This is a myth that Russia doesn't allow Georgians to come. You're welcome to come. There is a visa regime. May I please finish? Yeah? There is a visa regime between our two countries. Actually, Georgia just has upheld it recently, half a year ago, which is great, and I enjoyed it as well, because as many Russians, we don't go to Georgia, unfortunately, as well, but I have enjoyed it and came there for the first time in my life, and I'm 35, I'm not 18 or 20. This was my first trip to Georgia. About Russians and speaking Georgian, I can speak a little Georgian, because my grandmother was born in Georgia, but of course, majority of Russians don't speak this beautiful language, but they do enjoy Georgian food. It's very popular. They know Georgian music, mostly old one, and we're interested in this country. We are interested in fruitful cooperation with this state. However, to be honest, and as our poll showed in the morning, neither Georgia nor Russia has much interest with each other, and that's true, unfortunately.
Thank you very much. Danke vielmals. Noch die Beantwortung auch ganz kurz. Ich möchte jetzt aber vorschlagen, dass, wenn es spezielle Fragen in dieser Richtung gibt, Sie sitzen ja fast nebeneinander, dass Sie da auf direktem Weg auch miteinander sprechen. Aber jetzt noch kurz die Beantwortung, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich möchte in Englisch antworten. So what I said was that we have to consider two things, a conflict and a war. So a conflict is between Georgia, South Ossetia and Abkhazia. And the war in 2008 was, as I said, between Russia and Georgia. So what you're asking about is what I said actually. But again, I should be more clear and reminding the words of this peace mission of France during 2008, August, President Sarkozy, he stated this position very clear. In his position was the EU position. He said the war of 2008 was started by Georgia against South Ossetia, and only then Russia interfered. So Russian participation was just the second phase of the war. First phase was between Georgia and South Ossetia. This is what France said during 2008 war. And being not politicians, being scholars, we have to be objective and not frame the thing based on only one country's approach. We have to be objective. Thank you so much.
Thank you, Mr. Athanasian. Thank you. Nochmals die Bitte, also wenn es zu diesem Themenkomplex noch Fragen gibt, würde ich vorschlagen, auf direktem Weg, es gibt anschließend sicher noch viel Möglichkeit zu diskutieren und zu sprechen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ich weiß, so viele Themen heute angesprochen und angerissen. Bitte schön, kommen Sie vielleicht auch nach vor.
Mein Name ist Dieter Ritz. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese gute Partnerschaft zwischen Graz und zwischen Telavi, zwischen dieser Schule. Wir haben also festgestellt, dass es irrsinnig gut zusammenzuarbeiten ist mit Georgien. Es hat nie Probleme gegeben und es ist dadurch auch eine große Freundschaft entstanden. Und wir sind gerne bereit, weiterzuarbeiten für dieses Land, solange wir können. Dankeschön.
Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Just a question, please.
Very, very short question. Yes. Didn't address, unfortunately, what will happen to all those projects we said about here, EU, Caucasus, etc., if the United States will start war with Iran? And unfortunately, we didn't address the issue, but all this will stop, I think. And next year we will not have the similar conference here about cooperation, because the war will be around everywhere here, and so Black Sea region will be collapsed absolutely by refugees from Iran, by, you know, different approaches of the countries. For example, Azerbaijan even now said we will close borders of Azerbaijan to refugees from Iran. And when ambassador said we are friendly with Iran, it was not the case, I think. But again, this is the topic which I think in the future we have to address. And Iranian participants should be invited too. It's very important part of Black Sea region, not the Black Sea country, but a very important country in the region. This is a comment and the question.
Yeah, thank you very much. Who wants to answer? Wer möchte darauf antworten? Bitte.
Excuse me, you are speaking from Armenia, from Russia, from Austria, but we are Georgian and we've been in 2008 in Georgia. I don't want to hear, for example, that it's beginning from Georgian side. It was warm and it was terrible. And I hope it does not happen, not in Georgia and not in all world. I want this, and I hope you want this all. Thank you.
Thank you. Herr Professor Mangold, Sie haben die Statements gehört jetzt. Was sagt der Experte zu all dem, was hier gesagt wurde und vor allem, was auch jetzt zuletzt gesagt wurde?
Also ich habe ja auch viel Kritik einstecken müssen, als ich mich zu den 2008 Ereignissen Tsinval oder Tsinvali geäußert habe. Die Informierten wissen, was ich meine. Wir kennen den Taljavini-Report. Also wir wissen, was passiert ist in diesen letzten Tagen vor dem Ausbruch, der wirklich keine Unterschiede zwischen militärischen und zivilen Zielen machenden Bombardierung von Tsinvali. Wir wissen auch, was die Genese dieses Konfliktes war. Wir wissen auch, dass leider der Umstand, als Georgien nachvollziehbarerweise und völlig verständlicherweise 1989-90 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion gesucht hat, dass leider in diesem Prozess des Unabhängigwerdens, des Wiederaufbaus eigener georgischer Staatlichkeit unter dem damaligen Präsidenten Siad Gamsakhurdia, der seine Verdienste hatte, eine georgisch-nationalistische Linie gefahren ist, die gewachsene Autonomiestrukturen im Lande beseitigt hat. Und wir wissen auch, wie es zu den Kampfhandlungen in Abchasien kam. Wir wissen, welche Brutalität von georgischen Soldaten in Suchum verübt wurde. Wir wissen aber dann auch, wie Russland diesen Konflikt für sich benutzt hat und wie massiv und brutal die Vertreibungen der georgischen Bevölkerung aus Abchasien war. Wir wissen das alles, wir kennen die Genese des Südossetien-Konfliktes und das war eine besondere Tragödie, weil wir wissen auch, wie gut eigentlich Südosseten und Georgier in Südossetien zusammengelebt haben. Es gab so viele Dörfer, wo es Mischehen gab, die auch ethnisch gemischt waren und auch hier war leider das Erbe der Gamsachur der Ära ein ganz negatives. Und dass andere ausländische Akteure das bisweilen auch für sich zunutze gemacht haben, das wissen wir auch. Und man kann Herrn Michail Saakaschwili sicherlich Verdienste zusprechen, aber man muss ihm auch sagen, dass er überhaupt kein Verständnis dafür entwickelt hat, was der eigentliche Grund war, warum die Unabhängigkeitswerdung Georgiens zu solchen massiven ethnischen Verwerfungen geführt hat. Und Sie können mir glauben, die Abchasen verlangen nicht deswegen nach Unabhängigkeit, weil Russland sie aufhetzt. Die Abchasen haben gerade von russischer Seite erhebliches Unrecht erfahren im 19. Jahrhundert. Denken wir an die massiven Vertreibungen, die Abchasier im 19. Jahrhundert durch die russischen Truppen erlitten haben. Wir haben mehr Abchasier heute etwa in der Türkei als in Abchasien selbst. Also das bringt mich zu einem Punkt, wo ich sage, wir haben über nicht anerkannte Staatlichkeiten gesprochen. Wenn wir uns die Montevideo-Konvention on the Rights and Duties of States von 1933 ansehen, hat Abchasien einiges an Staatlichkeit schon entwickelt, außer die Fähigkeit, in Beziehungen mit anderen Staaten zu treten, weil die Anerkennung Abchasiens und auch Südossetiens kam bisher ausschließlich von Russland, Venezuela, Nicaragua, Und jenen Mikroinseln im Südpazifik, die für viel Geld alles tun und alles anerkennen, was man von ihnen gerne haben möchte. Also Georgien hat leider ein zweites Mal eine Chance vertan, seine staatliche Integrität herzustellen, seine Unabhängigkeit zu konsolidieren, ohne andere Völker zu verprellen. Und ich denke, die georgische Seite wird bei all den Emotionen, die diese Ereignisse ausgelöst haben und bei all den Animositäten, die historisch gewachsen sind zwischen Russland und Georgien, auch einmal in sich gehen müssen und erkennen müssen, dass man große Fehler gemacht hat, die vielleicht auch dazu führen können, dass man diese Länder nie wieder zurückbekommt. Und ich wollte sagen, wir sollten auch versuchen, mit Abchasien in engere wirtschaftliche Beziehungen zu treten. Ich weiß, dass das die georgische Seite natürlich nicht akzeptieren kann, nicht verstehen kann. Aber wir sollten Abchasien auch helfen, seinen historisch begründbaren Anspruch auf staatliche Unabhängigkeit zu verwirklichen, ohne ausschließlich von Russland abhängig zu sein, von Russland gesteuert, von Russland manipuliert zu werden, ohne jetzt Russland nur als einen Manipulator darstellen zu wollen. Aber Russland hat mit Abchasien auch immer seine Spiele gespielt und Abchasien hätte für Russland auch ein Bauernopfer werden können. Dass es das nicht geworden ist, war nicht zuletzt das Ergebnis einer völlig unsinnigen Politik von Michail Saakaschwili, der vielleicht auch Einflüsterungen von gescheiterten Präsidentschaftskandidaten in den Vereinigten Staaten erhalten hatte. Zu Iran, nun, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich denke, es gibt die Möglichkeit für eine Dialoglösung. Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass manche Staaten sich auch hineinversetzen in die iranische Perspektive. In die iranische Perspektive, die da lautet, dass eigentlich seit Jahrzehnten ausländische Mächte versucht haben zu definieren, in welche Richtung der Iran geht. Zu verstehen, dass man in Iran nicht glücklich darüber war, um es milde auszudrücken, dass es für den Westen kaum eine Bedeutung hatte, dass Irak unter Saddam Hussein gegen den Iran chemische Waffen eingesetzt hat und dass das kaum zu Protesten geführt hat. Dass man die iranische Seite auch versteht, dass sie mit Pakistan und Indien und mit Israel Nuklearmächte in der Region hat, mit den USA eine Nuklearmacht in der Region hat und auch mit Russland selbst. Und ich denke, die iranische Republik, die Islamische Republik Iran hat bis jetzt definitiv nach all den Informationen, die ich habe, offiziellen und inoffiziellen, nicht die Entscheidung getroffen, eine Kernwaffe zu bauen. Sie haben für sich die Entscheidung getroffen, eine Kernwaffenoption erringen zu wollen. Und das ist, wenn wir die Region aus iranischer Perspektive sehen, eine nachvollziehbare, wenn auch natürlich unglückliche, weil mit dem Risiko der Proliferation dieser Technologie behaftete Entscheidung. Ich finde es schon etwas eigenartig, wenn sich Bibi Netanyahu vor die UNO-Generalversammlung stellt und mit einer roten Linie auf einer Bombe argumentiert, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass die Existenz israelischer Atomwaffen, und Israel hat mehr Sprengköpfe als die Volksrepublik China, mehr nukleare Sprengköpfe als Großbritannien, mehr nukleare Sprengköpfe als Frankreich, dass Israel das eben auch besitzt und Angst auch anderswo auslöst. Aber ich will hier nicht eine Iran-Debatte monopolisieren, aber ich gebe Ihnen recht, wer Iran militärisch angreift, stürzt die Region in eine Krise. Und viele Staaten, die in der Syrien-Frage die Position haben, die sie haben, denken dabei weniger an das syrische Volk, sondern sehen die Lösung der Assad-Frage in Damaskus als Vorbereitungsakt für ein militärisches Engagement im Iran.
Ja, danke schön. Danke. Ich möchte ganz kurz erinnern an den Beginn der heutigen Konferenz. Da hat der Herr Landesrat Buchmann eine Rede gehalten. Sie waren alle hier. Er hat auch angesprochen die Rolle der EU als Friedensvermittler, die EU als Friedensnobelpreisträger. Herr Hoppe, die Frage an Sie, sehen Sie da eine Chance der EU in dieser schwierigen Situation hier vermittelnd tätig zu sein und hier eine besondere Friedensrolle zu spielen?
Sie meinen jetzt in Bezug auf Iran oder auf
Georgien? Auf genau diese Konfliktherde. Es ist ja nicht auf ein Problem zu verkürzen.
Auf jeden Fall ist es eine sehr gefährliche Situation. Was den Iran betrifft, so möchte ich daran erinnern, im Iran, da leben mehr Aserbaidschaner als in Aserbaidschan selbst. In Aserbaidschan leben etwa 8-9 Millionen Menschen und im Nordiran schätzt man etwa 20 Millionen Aserbaidschaner, die auch gute Kontakte zu Aserbaidschan und zu diesem kleinen Nachitschewan haben. Ja? Das soll man, und das hat aber auch zur Konsequenz, wenn ein Angriff auf den Iran stattfindet, dann wird auch diese Volksgruppe wird mit betroffen, mit einbezogen. Und es wird ein solcher Angriff würde erhebliche Verwicklungen im Kaukasus erzeugen. Es gibt sogar Pessimisten, die sagen, dann würde, wie es schon mal früher geschehen ist, dann würde Russland auch nicht still bleiben, sondern würde dann im Kaukasus einmarschieren und dann den Nordiran besetzen. Das könnte natürlich auch ein Schutz für die Aserbaidschaner, die da leben, sein. Es ist eine sehr, sehr gefährliche und sehr komplizierte Situation. Eine Lösung gibt es dafür nicht. Man muss die Entwicklung abwarten. Dann sagten Sie noch, der mit Romney hätte eventuell Saakashvili den Krieg eingeflüstert gegen Russland. Also McCain, ja, das könnte sein, ja. Denn die amerikanischen das war überhaupt eine etwas lächerliche Situation. Diese unheimlich vielen Besuche seitens der EU und seitens der Amerikaner in Georgien. Dieses Zuschnüren des Landes, dass es bloß das westliche Modell bei sich anwendet. Ich möchte aber überhaupt mal was Grundsätzliches sagen zu diesen Ländern und zu diesen Regimen, die in der Schwarzmeerregion existieren. Die sind natürlich sehr unterschiedlich, ist richtig. Aber kaum ein Land hat eine Regierung, ein Regierungsmodell, was in etwa unserem entsprechen würde. Die meisten regieren einfach drauf los, denken überhaupt nicht darüber nach, dass sie sich schuldig machen, strafrechtlich schuldig oder in anderer Weise Korruption, Geldwäsche, Geldtransfers und so fort und wundern sich dann, wenn doch eine Revolution passiert oder ein demokratischer, also durch Wahl, ein Regierungswechsel wie jetzt in Georgien. Und dann wird es dann noch lächerlicher, wenn dann die Minister der abgewählten Regierung fliehen, ja, die Flucht, eine Massenflucht ergreifen. Und jetzt ein Minister hat es dann geschafft, er kehrte wieder zurück und wird dann gleich vor Gericht gestellt. Ich verstehe nicht, wieso nicht in diesen Ländern auch die Politiker mal darüber nachdenken, dass man sich nicht während seiner Regierungszeit nicht strafbar machen sollte. Eine andere Sache ist, die einige der Regierungen kleben an der Macht, unter anderem aus, nicht nur, weil sie die Töpfe der Macht auskosten wollen, sondern auch, weil sie Angst haben, dass sie im Falle eines Sturzes zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein anderes Problem. Deswegen haben wir immer noch in einigen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion Diktatoren am Ruder oder Halbdiktatoren.
Aber Herr Wessig, wenn jetzt ein potenzieller Unternehmer oder einer, der sich überlegt, in diese Regionen zu gehen, das jetzt hört und es bleibt über, es gibt halt ganz einfach Schwierigkeiten und es gibt viele Probleme und es ist nicht einfach. Was sagen Sie dem dann? Warum soll er sich dann trotzdem engagieren, gerade in dieser Region?
Danke, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe versucht, die Antwort schon in meinem Einleitungsreferat zu geben. Es gibt sehr viele Chancen. Es gibt insofern auch sehr viele Chancen. Es gibt ein großes Potenzial und es gibt auch ein großes Risiko. Das ist so wie bei finanziellen Veranlagungen. Dort, wo viele Zinsen zu erwarten sind, dort gibt es auch ein hohes Risiko. Das betrifft auch den Unternehmer. Aber was können wir tun? Also wir sehen auch unsere Aufgabe dabei, die Unternehmen zu unterstützen. Und es wurde auch schon sehr viel gesagt, was die Erfahrungsberichte der Unternehmer, Herr Düss hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich kann also auch nur anbieten von unserem Hause, wir haben auch regelmäßig Kontakte mit diesen Ländern, wir haben regelmäßig die sogenannten gemischten Kommissionen, wo wir eben auch Unternehmen mitnehmen, wenn sie Probleme haben, wenn sie Projekte haben, damit wir sie dabei unterstützen und sozusagen hier auch den Weg bereiten, trotz einem schwierigen Umfeld, dass sie trotzdem ihren Weg dorthin machen. Also nochmal das Angebot, den Unternehmern sich auch bei mir zu melden. Es gibt auf der Homepage auch die Ankündigung dieser gemischten Kommissionen. Und wir arbeiten immer mehr auch mit Wirtschaftskammer zusammen, gemeinsame Wirtschaftsmission, gemischte Kommission. Also wir versuchen auch hier Synergien zu nutzen, um hier möglichst einen Österreich-Auftritt auch in diesen Ländern zu haben und die Firmen bei ihrem Markterschließung zu unterstützen.
Dankeschön. Ja, ich denke mir, diesem Angebot schließt sich die Wirtschaftskammer eben an, das Internationalisierungscenter auf alle Fälle auch. Wir wissen es in der Steiermark, da gibt es ja sehr, sehr viele Aktivitäten in der Hinsicht und sehr, sehr viel Unterstützung. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht brutal abbrechen, aber ich denke mir, es gibt noch viel Gesprächsbedarf, ich merke das. Der Gesprächsbedarf, glaube ich, kann auch in gemütlicherem Rahmen jetzt draußen vor den Toren des Auditoriums noch irgendwie auch befriedigt werden. Ich würde vorschlagen, meine Damen und Herren, dass wir hier offiziell diese Schwarzmeer-Konferenz, zumindest den offiziellen Teil jetzt einmal beenden. Ich darf mich bei allen Referentinnen und Referenten im Namen der Veranstalter sehr, sehr herzlich bedanken und bei Ihnen allen, die Sie hierher gekommen sind. Es waren sehr, sehr viele Informationen, sehr, sehr eindrucksvolle Informationen. Es waren intensive Stunden. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei Ihnen sein durfte, diese Stunden mit Ihnen erleben durfte. Ich danke Ihnen. Ich lade Sie sehr herzlich ein, noch hier zu bleiben. Reden wir, diskutieren wir über diese sogenannte Schwarzmeerregion. Und alle, die aus dieser Region zu uns gekommen sind, kommen Sie gut wieder nach Hause und das nächste Mal wieder gut zu uns, denn das kann nicht die letzte Schwarzmeerregion-Konferenz in Graz gewesen sein. Dankeschön, auf Wiedersehen und alles Gute. Applaus